Guten Morgen. Ja, ihr habt schon mitbekommen von Marie-Lou, dass heute der zweite Teil unserer Serie über das Glaubensbekenntnis fällig ist. Der erste Teil letzten Sonntag war über den Vater. Und heute werden wir uns über Christus den Sohn Gedanken machen. Und so wie wir es das letzte Mal angefangen haben, so möchte ich es auch heute wieder halten, dass wir das Glaubensbekenntnis miteinander sprechen. Und ich würde euch bitten, dazu aufzustehen. Und ich hoffe, dass wir es gleich auch hier sehen werden. Dankeschön. Den ersten Teil dürft ihr gerne von hinten machen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir dürfen uns setzen. Heute also zweiter Teil. Ich glaube an den Sohn. Ich glaube, ihr macht es besser von hinten. Das ist, glaube ich, einfacher. Ich glaube an den Sohn. Und dieser Sohn hat einen Namen, der heißt Jesus Christus. Jesus Christus ist aber kein normaler Name. In der damaligen Zeit gab es keine Nachnamen, so wie heute Fritz Müller. Also Jesus war sein Name, sein Vorname. Und das war eigentlich der einzige Name, den die Leute früher bekommen haben. Die haben typischerweise auch keine zwei Namen bekommen, wie es heute oft üblich ist, dass Kinder zwei Namen bekommen oder drei oder manchen sogar vier oder noch mehr. Sondern er hieß Jesus. Und wenn man das noch näher bestimmen musste, dann sagte man dazu Jesus, der Sohn von Josef. Oder auf Hebräisch, Yeshua ben Josef. Und das, was wir heute kennen, Jesus Christus, das ist eigentlich eine Mischung aus seinem Vornamen und einem Titel. Jesus Christus ist die lateinische Form des griechischen Jesus Christos. So Jesus und dieses Christos, manche kennen das vielleicht. Es gibt, werden die wenigsten von euch sein, aber es gibt heute ein Salböl und das heißt Chrysam. So, und das kommt eben von Salben. Und Jesus Christos heißt Jesus der Gesalbte. Und die hebräische Form davon ist Yeshua HaMashiach, Jesus der Messias. Daher haben wir unser Wort Messias. Und das heißt eigentlich einfach der Gesalbte. Und wenn wir verstehen wollen, was die Leute damals verstanden haben unter Jesus der Gesalbte, dann müssen wir uns fragen, wer ist eigentlich früher gesalbt worden? So gesalbt wurden früher Priester und Könige. Und wenn ein Priester oder ein König gesalbt war, dann hat man gesagt, er ist ein Gesalbter. Und dann gab es noch eine besondere Verwendung, wenn man nämlich gesagt hat, er ist der Gesalbte. Manche von euch kennen vielleicht Matrix. Weiß nicht, ob das jetzt für manche blasphemisch ist, das zu sagen, aber da gibt es einen Menschen, der heißt Neo. Und alle sagen zu Neo, er ist der Auserwählte oder je nachdem, weiß gar nicht, wie es im Original heißt. Er ist der eine. Und so war das mit dem Gesalbten auch. Er ist der Gesalbte. Das war der König. So, David sagt mal, als man ihm sagt, du, der Saul ist da in der Höhle und du kannst ihn ganz einfach jetzt um die Ecke bringen und die Gefahr, die dir durch diesen bösen König Saul droht, dich dieser Gefahr entledigen. Und dann sagt David, wie kann ich den Gesalbten des Herrn anrühren? So, der Gesalbte war der König der Juden. Zur Zeit, als Jesus gelebt hat, gab es aber gar keinen König. Es gab auch kein Königreich mehr. Es gab ein Kaiserreich und die Hauptstadt dieses Kaiserreichs war in Rom. Die Juden waren nicht selbstständig. Der Staat Israel hatte aufgehört zu existieren. Und wenn zur Zeit Jesu von dem Gesalbten gesprochen wurde, dann war eins vollkommen klar. Das war derjenige, der dieses Königreich wiederherstellen würde. Der König der Juden. Und dieser König der Juden, der hatte noch einen zweiten Titel. Das war nämlich ein Nachkomme Davids. Und vielleicht haben das manche schon gehört. Im hebräischen Sprachgebrauch, da ist es mit dem Sohn und dem Enkel und dem Urenkel nicht so ganz eng. So ein Sohn von jemand war auch sein Enkel. So, unsere beiden Enkel in England, die können also sagen, ich bin Sohn, nee, Sohn nicht, können sie nicht sagen, ich bin Tochter von Wolfgang. Und deren Kinder, wenn sie denn vielleicht mal welche haben werden, werden auch in diesem hebräischen Sprachgebrauch sagen können, ich bin Sohn von Wolfgang. So, Jesus war Sohn Davids. Warum Davids? Weil David der König schlechthin war. David war der erfolgreichste, der beliebteste, er war einfach der König. So wie wir in Deutschland einen Kaiser haben. Franz Beckenbauer. Oh Leute. Der war schlecht, okay. Ich weiß nicht, ob ihr alle zu jung seid oder so, aber wenn es einen Fußballer gibt, zu dem man aufschaut, natürlich Franz Beckenbauer. Natürlich Bayern. Ah, gut, also das war jetzt ganz schlecht. Gut, also er war der König und wenn man gesagt hat, der Gesalbte oder der Sohn Davids, dann war vollkommen klar, was damit gemeint war. Das ist der legitime Thronerbe. Derjenige, der König wird in Israel, der die Römer aus dem Land schmeißt, der das Königreich wieder aufrichten wird. Und Jesus wird an mehreren Stellen als Sohn Davids bezeichnet oder als Herr Sohn Davids. Schreit ein Blinder in Jericho zum Beispiel, Herr, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und das war schon eine Aussage, die hatte gewisse Sprengkraft. Also, das zunächst mal zu dem Namen. Der zweite Punkt heute ist der Sohn. Und in unserem Glaubensbekenntnis, da heißt es, ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. So, wenn ich euch jetzt fragen würde, vor allem die Jüngeren unter euch, was ist ein Eingeborener? Dann denken wir nicht an Jesus. Wir denken an irgendwelche Völker in Afrika, in was weiß ich, Papua-Neuguinea oder so, das sind Eingeborene oder in Südamerika. Und dieses Wort geht auf Martin Luther zurück. Und ich bin ein bisschen unglücklich, dass der in diesem Glaubensbekenntnis drinsteht, weil er so überhaupt nicht unserem Sprachgebrauch entspricht. Wenn wir das lateinische Original, wenn du Lust hast, kannst du das auf Wikipedia nachlesen. Wenn du das lateinische Original liest, da heißt es, und das war ursprünglich in Latein, filium eius unicum. Und ich glaube, selbst für die Leute, die kein großes Lateinkenntnis haben, filium kommt von filius, das ist ja schon fast deutsch. Eius heißt sein, also sein Sohn. Und unicum, das verstehen wir auch in Deutsch, oder? Er ist ein Unikum. Er ist ein Einzigartiger. Und eigentlich müsste man übersetzen, sein einziger Sohn. Und das Wort, sein eingeborener Sohn, das geht auf Martin Luther zurück. Der hat eine Bibelstelle, wo es heißt, Monogenes Huios, also der einzig gezeugte oder der einzig geborene Sohn, der hat es als eingeborener Sohn übersetzt. Richtiger oder vielleicht verständlicher heute wäre der einzig geborene Sohn. Und zwar der einzig geborene Sohn des Vaters. So, Jesus war der Sohn. Er wurde ganz menschlich geboren werden wir uns nachher noch damit beschäftigen. Er wurde aber nicht menschlich gezeugt. Das ist ein Problem, was zum Beispiel die Muslime haben mit Jesus. Wenn du mit einem typischen Muslim über die Dreieinigkeit redest und der jetzt nicht, sagen wir mal, etwas überdurchschnittlich gebildet ist, dann wird der vermutlich die Vorstellung haben, da gibt es einen Vater und da gibt es einen Sohn und wer gehört logischerweise noch dazu? Ja, die Mutter, ist doch logisch. Ein Vater und eine Mutter haben einen Sohn. Und das, wenn du dann vor allem in eine katholische Kirche gehst und dich so umschaust, dann kannst du dir schon vorstellen. Manchmal sieht man Bilder vom Vater, der da irgendwo auf der Wolke schwebt. Dann sieht man Jesus, wie er am Kreuz hängt. Und dann siehst du in ganz, ganz vielen Kirchen eben auch vorne, vielleicht sogar auf dem Altar, eine große Statue von der Gottesmutter Maria. Aber das ist nicht das, was die Bibel uns sagt. Denn Jesus wurde vom Heiligen Geist gezeugt, nicht von Josef. Und auch nicht vom Vater in einer sexuellen Art und Weise. Wie das genau vonstatten ging, das kann ich euch auch nicht sagen, das ist auch nicht wirklich wichtig. Aber Jesus bezieht sich immer wieder auf dieses Vater-Sohn-Verhältnis. Wenn Jesus über Gott spricht, dann spricht er immer vom Vater. Er lehrt uns beten. Vater im Himmel. Kommen wir nachher noch drauf, was unser Verhältnis da ist. So, und deswegen ist es wichtig für uns zu verstehen, dass Jesus zwar ein Geborener ist, aber er hat nicht angefangen zu existieren, als er im Bauch von Maria gewachsen ist oder als er dann später auf die Welt kam. Ich möchte das anhand von zwei Bibelstellen zeigen. Die erste ist Micha Kapitel 5, Vers 1. Die kennen wir vermutlich alle aus der Weihnachtsgeschichte. Doch dir, Bethlehem im Gebiet der Sippe Ephrat, lässt der Herr sagen, so klein du bist unter den Städten in Juda. Aus dir wird der künftige Herrscher über mein Volk Israel kommen. Sein Ursprung liegt in ferner Vergangenheit, in den Tagen der Urzeit. Den Vers könnte man natürlich auch irgendwie vielleicht anders verstehen oder so, aber wenn man ihn auf dem Hintergrund der neutestamentlichen Offenbarung sieht, ist vollkommen klar, was der Prophet Micha da vorhergesagt hat. Und dann packen wir noch Johannes Kapitel 1, Vers 1 dazu. Im Anfang war das Wort. Wir werden nachher noch einen anderen Vers aus dem gleichen Kapitel lesen, wo eindeutig klar wird, dass das Wort eindeutig auf Jesus bezogen ist. Und manche von uns kennen vielleicht den Anfang der Bibel. Erster Vers der Bibel. Im Anfang oder am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Genau darauf bezieht sich Johannes. Und da gibt es gar keinen Zweifel darüber, dass Johannes diese Formulierung ganz bewusst gewählt hat. Im Anfang war das Wort. So Jesus war am Anfang der Schöpfung mit dabei. Das ist für Johannes vollkommen klar. Und noch eine dritte Bibelstelle. Das sagt, unterhält sich Jesus mit den führenden Leuten der Juden und er sagt zu ihnen, Amen, Amen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, noch ehe Abraham wurde, bin ich. Ich möchte nicht sehr viel Zeit für diese Bibelstelle verlieren, aber diese Bibelstelle ist in mehrerlei Hinsicht interessant. Also erstens mal sagt er damit, ehe Abraham wurde, jetzt sage ich es mal mit einer anderen grammatikalischen Form, war ich schon da. Aber das sagt Jesus eben nicht, das würde man erwarten. Ehe Abraham wurde, war ich schon da. Oder bin ich gewesen oder wie auch immer. Aber das sagt Jesus nicht. Jesus sagt, ehe Abraham wurde, bin ich. Also das heißt zwei Dinge. Erstens, Jesus spricht nicht von einem Anfang. Er sagt, ehe Abraham wurde, bin ich. Jesus hat keinen Anfang. Jesus ist ewig. Und dann ist noch was Zweites. Und jeder Jude, der das gehört hat, dem haben die Ohren geklingelt. Und zwar ganz kräftig. Ehe Abraham war, bin ich. An was erinnert uns das? Als Mose am Berg Sinai war und Gott begegnet ist und er ihn gefragt hat, wenn die Leute mich fragen, was soll ich denn sagen, wer mich geschickt hat, dann sagt Gott zu ihm, ich bin, hat dich gesandt. Und das ist das, woher wir diesen Gottesnamen Yahweh, den wir vor ein paar Sonntagen miteinander angeschaut haben. Wir werden das nachher gleich noch sehen. Das heißt, ich habe es hier sogar. Könnt gerne mal die nächste Folie schon zeigen. Das war, wer das nochmal nachhören will, genauer, der kann sich die Predigt mit dem wunderschönen Titel Ex Audi anschauen. So, das ist der Gottesname. Yahweh. J-H-W-H. Wir müssen das von rechts nach links lesen. Das ist das, worauf Jesus hier anspielt. Er sagt, ehe Abraham war, ich bin. Und der Anspruch, den Jesus da erhebt, der ist unglaublich. Im Prinzip sagt er damit, ich bin Gott. Und zwar nicht bloß irgendein Gott. Ich bin dieser Ich Bin, dessen Name so heilig ist, dass ihn die Juden noch nicht mal gewagt haben auszusprechen. Und wenn wir die nächste Folie uns angucken, das ist auch aus dieser Predigt zum Sonntag Ex Audi. Links ist eine Übersetzung, die diesen Gottesnamen Yahweh quasi in der hebräischen Form hingeschrieben hat. Und rechts haben wir die Bibelübersetzung, die das macht, was die allermeisten Bibelübersetzungen tun und was auch die frommen Juden tun, nämlich diesen Namen nicht auszusprechen, sondern ihn zu ersetzen mit der Herr. Und das führt uns zu dem nächsten Punkt. Ich glaube an Jesus Christus, seinen einzig geborenen Sohn, unseren Herrn. So, da geht es um den Herrn. Dieser Herr. Im Römischen Reich war das Glaubensbekenntnis der Christen. Jesus ist Herr. Oder der Herr. Weiß ich nicht genau, ob das grammatikalisch da noch ein Unterschied war. Aber in der römischen Zeit war das ein Zeichen der Ablehnung des Kaiserkultes beziehungsweise der ganzen römischen Götter zu sagen, Jesus ist der Herr. Nicht der Kaiser ist der Herr. Der Kaiser ist der Kaiser, aber Jesus ist der Herr. Heute würde man sagen, Jesus ist der Babo, oder? Gibt es heute schon nicht mehr, okay, dann vergesst es. Jesus ist der Herr. Jesus ist der Allerhöchste. Das Zweite ist, Jesus ist unser Herr. So steht es eigentlich im Glaubensbekenntnis. Jesus ist nicht bloß irgendwie der Herr, sondern er ist unser Herr. Und mit unser ist gemeint der Herr der ganzen Christen. Und das heißt auch, wenn Jesus unser aller Herr ist, dass wir alle irgendwas miteinander zu tun haben. Alle Kinder Gottes bilden sein Reich, bilden seine Kirche. Wir sind eins in ihm. Wer bestimmt, wer zum Reich Gottes gehört? Wer bestimmt, wer zur Familie Gottes gehört? Nicht wir. Gott bestimmt es. Und alle Menschen, die seine Kinder sind, die sind unsere Geschwister. Das ist so. Ob uns das gefällt oder nicht. Nicht jeder, der zu irgendeiner christlichen Kirche gehört, gehört zu dieser Gruppe. Aber jeder, der Gottes Kind ist, gehört zu unserer Familie. Jesus ist unser Herr. Und der dritte Punkt, auf den ich hier eingehen möchte, ist, Jesus ist mein Herr. Das steht zwar im Glaubensbekenntnis nicht drin, aber indem ich das sage, sage ich natürlich, wenn Jesus unser Herr ist und ich das gemeinsam mit anderen Christen oder vielleicht auch alleine sage, dann heißt es natürlich auch, dass Jesus mein Herr ist. Und das heißt, dass er bestimmen kann und dass er bestimmen soll. Dass er sagt, wo es lang geht. Und für diejenigen, die vor diesem Schritt Angst haben und die sagen, ich überlasse doch niemand anderem die Leitung über mein Leben, denk immer wieder dran, dass Jesus mal gesagt hat, ich bin gekommen, damit du das Leben hast, und zwar Leben in Fülle. Jesus hat gute Pläne für dich. Wir werden nachher noch darauf kommen, dass Jesus allwissend ist und dass er die Zukunft kennt. Und wenn es irgendjemand gibt, dem du dein Leben anvertrauen kannst, dann ist es Jesus. Vierter Punkt, der steht im Glaubensbekenntnis so klar nicht drin, aber der Mensch. So, Jesus wurde geboren, er hat gelitten, er wurde gekreuzigt, er ist gestorben und er wurde begraben. Das sind alles menschliche Eigenschaften, menschliche keine Eigenschaften, aber menschliche Attribute. Jesus war ganz Mensch. Er wurde als Baby geboren. Steht in Lukas Kapitel 2, die Verse 6 und 7. Jesus hatte Hunger. Matthäus 4, Vers 2, nachdem er 40 Tage gefastet hatte, logisch hatte er Hunger. Er hatte Durst am Kreuz, sagt er das. Ich habe Durst, Johannes 19, 28. Er war müde, Johannes 4, Vers 6, kurz bevor er die Frau am Jakobsbrunnen trifft. Jesus hatte Gefühle, Matthäus 26, 38, im Garten Gethsemane. Und er starb, Markus 15, 37. Es gibt viele andere Stellen, die das genauso sagen. So, was wir wissen können, ist eins, Jesus war ganz Mensch. Das sind alles ganz menschliche Eigenschaften. Und wenn du mich fragst, wie bekommen wir das zusammen mit dem, was als nächstes kommt, nämlich, dass Jesus Gott war, dann sage ich dir eins, vollkommen klar und ganz einfach. Ich habe keine Ahnung. Ja, obwohl eine Ahnung habe ich vielleicht, aber ich kann dir das nicht erklären. Wir werden uns in der letzten Einheit mit der Dreieinigkeit ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, aber ich sage dir jetzt schon, du wirst keine befriedigende Antwort bekommen, weil es zu diesem Thema in meinen Augen einfach keine befriedigende Antwort gibt. Aber Jesus war ganz Mensch. Und Jesus hat uns vorgelebt, wie man als Mensch leben kann. Und das ist auch was, was uns die Bibel bezeugt. In Philipper Kapitel 2, Vers 7, da lesen wir, er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Das ist das, was uns die Bibel zu Jesus sagt. Sie sagt uns, er ist ewig, er war vor aller Zeit, er war in der Schöpfung Gottes mit beteiligt und er war ganz Mensch. Und das ist das Bekenntnis der Christenheit seit vielen, vielen Hunderten von Jahren. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und auch der steht so offensichtlich nicht im Glaubensbekenntnis drin, aber er ist, erkläre ich euch gleich, warum dieser Punkt dort ist. Der Gott. Hört sich vielleicht ein bisschen seltsam an, aber ihr seht schon, dass alles mit dem bestimmten Artikel anfängt hier. Wenn Jesus einfach nur gestorben wäre am Kreuz, dann wäre er ein ganz normaler Mensch gewesen, wie jeder andere auch. Viele Menschen starben am Kreuz. Viele Menschen kamen und sagten, ich bin was Besonderes. Und wenn Jesus einfach gestorben wäre, dann hätte man sich wirklich Gedanken darüber machen können, war Jesus nur ein Mensch. Aber Gott hat Jesus vom Tod auferweckt. Jesus ist mal in einem Streitgespräch mit den führenden Leuten der Juden und ich lese euch das ganz kurz vor, Johannes 2, Vers 18 bis 21. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm, was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. So, als Jesus gefragt wird, gib uns ein Zeichen, dass du hier im Tempel so ein Tohubabohu veranstalten darfst. Er hat die Tische umgeschmissen und er hat eine Peitsche gemacht und hat sich ungebührlich verhalten im Tempel. Und da sagen die Juden, hör mal, warum darfst du das machen? Und Jesus sagt, ich gebe euch ein Zeichen, warum ich das darf. Brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und die Juden haben natürlich an den Tempel gedacht. Klar, es ist im Tempel passiert. Aber Jesus hat nicht von diesem Tempel gesprochen, sondern von seinem Körper. Und er hat gesagt, ich werde sterben und 3 Tage später werde ich auferstehen. Und das ist das Zeichen, was ihr bekommen werdet, dass ich die Autorität habe. Und wir werden noch mehr Bibelstellen jetzt uns anschauen, die uns zeigen, dass Jesus nicht bloß ein Mensch war. Da gehen wir wieder zurück zu Johannes Kapitel 1, Vers 1. Wir haben vorher den ersten Teil gelesen, jetzt lesen wir den ganzen Vers. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Kurze Zwischenbemerkung. Wir haben vorher von den Moslems geredet, die ein Problem damit haben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. An dem Punkt haben zum Beispiel die Zeugen Jehovas ein Problem. Denn die Zeugen Jehovas wehren sich dagegen, dass Jesus Gott ist. Und deswegen heißt es in ihrer eigenen Bibelübersetzung, in der Neuen Weltübersetzung, und das Wort war bei Gott und das Wort war ein Gott. Das hört sich schon mal anders an, oder? So, aber im griechischen Original steht wirklich, und das Wort war Gott. Oder eine andere Bibelstelle, Jesaja 9, Vers 5. Denkt für viele von uns bekannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und jetzt merkst du schon, da geht jetzt irgendwie alles durcheinander. Also natürlich ist es vielleicht zunächst mal auf die Zeit von Jesaja bezogen gewesen. Aber wunderbarer Ratgeber, das geht ja noch. Starker Gott. Okay, dieser Sohn, der da geboren wird, heißt starker Gott. Das ist irgendwie schon seltsam. Und dann heißt der Sohn Vater in Ewigkeit. Und spätestens jetzt wird es irgendwie total verwirrend. Aber das ist das, was Jesaja aufgeschrieben hat, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Und dann noch eine dritte Stelle. Nach der Auferstehung Jesu kommt Jesus zu den Jüngern. Und da ist einer, der hat einen Fehler gemacht, den ihr Gott sei Dank nicht gemacht habt. Ihr seid heute Morgen hier. Der war nicht anwesend. Ist immer schlecht, wenn man Gottesdienste verpasst. Wer weiß, was da passiert. In dem Fall kam Jesus und hat sich den Jüngern offenbart. Und Thomas war nicht dabei. Und Thomas hat gesagt, ich glaube nicht, dass er auferstanden ist. Wenn ich ihn nicht selber sehe, wenn ich meine Hände nicht in seine Wunden lege, dann werde ich nicht glauben. Und dann kommt Jesus ein zweites Mal und Thomas sieht ihn. Und dann sagt Thomas zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Sehr starkes Statement. Inzwischen wissen wir, was das mit dem Herr auf sich hat. So, mein Herr und mein Gott. Und das sagt Jesus zu ihm, Thomas, du kannst mich doch nicht als Gott bezeichnen. Wo kommen wir denn da hin? Das geht doch nicht, Thomas. Na, was sagt Jesus? Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind die, die da nicht sehen und doch glauben. Jesus nimmt es als vollkommen selbstverständlich hin, dass Thomas ihn als Gott bezeichnet. Warum? Weil Jesus wusste, dass er Gott war. Er hat sich nicht dagegen gewehrt. So, wir sehen, dass Jesus sich vollkommen darüber im Klaren war, dass er nicht nur der Sohn Gottes war, sondern dass er selbst Gott war. Ich habe euch vorher 6 Belege dafür genannt, warum Jesus Mensch war. Jetzt gibt es 7 Belege, warum Jesus Gott war. Jesus ist ewig, haben wir gerade gelesen, Johannes 1, Vers 1. Jesus ließ sich als Gott bezeichnen und anbeten. Ich glaube, ich habe sie getauscht, genau. Haben wir gerade gelesen und in Matthäus 14, 33, als Jesus in das Boot steigt nach der Stillung des Sturms, da beten die Jünger ihn an und Jesus wehrt sich nicht. Jesus vergab Sünden, Markus 2, 5 bis 12. Jesus tat Wunder, Matthäus 11, 4 bis 5. Da hätte man jetzt natürlich x andere Stellen anführen können, aber da geht es darum, dass der Täufer, Johannes der Täufer gefragt hat, bist du der, auf den wir warten sollen? Also auf gut Deutsch, bist du der Messias? Bist du derjenige? Bist du der eine, der Auserwählte? Und Jesus sagt, sagt Johannes, was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen und so weiter und so fort. Jesus ist allmächtig. Matthäus 28, 18, denke ich, werden die meisten von uns auswendig können. Jesus ist allgegenwärtig. Matthäus 18, Vers 20. Wenn 2 oder 3 zusammen sind in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. Ja, momentan sind vermutlich an ganz, ganz vielen Orten in Deutschland Leute zusammen im Namen Jesu. Und Jesus sagt, ich bin mitten unter ihnen. Was heißt es? Jesus ist allgegenwärtig. Jesus wird mit dem Vater und dem Heiligen Geist in einem Atemzug genannt. Matthäus 28, 19. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und in Kolosser 2, Vers 9 lesen wir, dass Jesus die Fülle der Gottheit in sich hat. Alles ganz, ganz klare Belege dafür, dass Jesus eben nicht nur Mensch war, sondern er war Gott. Letzter Punkt, die Wiederkunft. Jesus wird wiederkommen. Jesus ist nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgefahren, auf einer Wolke. Und lese ich erst die zweite Bibelstelle, die gleich kommt, Apostelgeschichte 1, Vers 11. Die Jünger standen da und schauten in den Himmel hoch und dann sagt der Engel zu ihnen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Und Jesus hat seinen Jüngern auch vorher gesagt, und das ist die erste Bibelstelle, die hier drauf steht, Johannes 14, 3, wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, im Himmel nämlich, dann komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Also das heißt, auf dieser Welt wird nicht immer alles so bleiben, wie es jetzt ist. Jesus wird wiederkommen. Und dann wird sich vieles, alles grundsätzlich ändern. Diese Erde wird vergehen, Und Gott wird eine neue Erde machen, einen neuen Himmel. Und wir werden dabei sein. Okay, das wäre jetzt der Punkt, wo in der pfingstlichen Gemeinde ein zaghaftes Halleluja durchaus über eure Lippen kommen dürfte. Also das ist schon was, auf was wir uns freuen dürften. Jesus wird wiederkommen und wird uns dorthin nehmen, wo er jetzt auch ist. Wie das jetzt genau funktioniert, ihr erinnert euch vielleicht, letzten Sonntag habe ich gesagt, es gibt verschiedene Dinge, die sind wichtig und Dinge, die sind nicht so wichtig. Und beim Wichtigen, da ging es unter anderem um die Auferstehung Jesu. Und beim Nicht-so-Wichtigen, da ging es um die Frage, wann die Entrückung stattfindet. Manche würden jetzt sagen, damit meint Jesus die Entrückung. Ich werde kommen und euch zu mir holen. Zu den Leuten gehöre ich auch. Und ich glaube, wir haben einen guten Grund, das so auch zu sehen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass Jesus wiederkommen wird. Wann das genau sein wird, in welcher Reihenfolge und so, da kann man sich wirklich die Köpfe heiß reden. Hoffentlich nicht einschlagen. Wir können uns überlegen, wie das sein wird und so. Das ist alles in Ordnung. Aber wichtig ist, Jesus kommt wieder. Und jetzt ist es natürlich so, die Christen sagen es seit 2000 Jahren. Jesus kommt wieder, Jesus kommt wieder, Jesus kommt wieder. Irgendwann haben die Christen gesagt, ja, wer weiß. Und ich glaube, es ist manchmal schwierig, diese Spannung aufrechtzuerhalten, zu sagen, Jesus kann jederzeit kommen. Und muss ich ehrlich sagen, als ich zum Glauben kam und mich zum ersten Mal mit diesen Dingen wirklich beschäftigt habe, da war ich 14. Bin jetzt schon eine Weile nicht mehr 14. So sage ich jetzt, Jesus kommt wahrscheinlich nicht mehr zu meinen Lebzeiten wieder. Nee. Jesus kann morgen wiederkommen. Er könnte theoretisch heute wiederkommen. Wir werden das, wenn Jesus gerade jetzt wiederkommen würde, wo wir da sind. Könnten wir zusammen entrückt werden. Wäre auch schön. Wäre vor allem gut, wenn wir entrückt werden, wenn ich nicht gerade Auto fahre. Oder wenn ein Pilot gerade in der Luft ist. So wie auch immer das Gott machen wird, er wird es alles richtig machen. Aber Jesus wird wiederkommen. Vielleicht kommt er zu unseren Lebzeiten wieder, vielleicht auch nicht. Das ist nicht das Entscheidende. Aber schaut mal, wir haben uns das schon öfters mal überlegt. Wenn Eltern weg sind und ihren Kindern das Haus überlassen, dann ist schon gut, wenn die Kinder das so ein bisschen im Blick haben, dass die Eltern irgendwann wiederkommen, oder? Man kann natürlich kurz vorher alles wieder in Ordnung bringen und aufräumen. Aber wenn die Eltern dann unvorbereitet oder plötzlich wiederkommen und unangekündigt, dann kann es sein, dass wir dafür keine Zeit mehr haben. Und so ähnlich ist es in unserem Leben auch. Jesus hat gesagt, er kommt wieder. Und den Punkt, den ich jetzt ausgelassen habe, bewusst, weil das wäre nochmal ein riesengroßes Thema, ist, er wird richten, die Lebenden und die Toten. So, wir werden Rechenschaft ablegen müssen. Und deswegen kannst du es so machen, wie es früher so im Mittelalter vollkommen üblich war, dass die Leute ihr Leben gelebt haben und am Ende ihres Lebens haben sich dann noch kurz taufen lassen, haben sich dann bekehrt und haben quasi alle Sünden sich vergeben lassen und so. Und dann wäre irgendwie alles cool gewesen. Die eine Möglichkeit ist, dass Jesus vorher wiederkommt. Die andere Möglichkeit ist, dass du deine Taufe nicht erlebst. Wer weiß, wie lange er lebt? Das hat nun nichts mit Gesundheit oder sowas zu tun. Ich glaube, wenigstens jeder, der Auto fährt, hat früher oder später irgendwann mal so eine Situation erlebt, wo du gesagt hast, ob nun schuldig oder nicht, das hätte jetzt anders ausgehen können, oder? Im Moment nicht aufmerksam gewesen. Kurz die Spur gewechselt. Oder jemand nimmt dir die Vorfahrt. Oder dein Herz hört irgendwann auf zu schlagen. Oder du hast einen Hirnschlag oder sonst irgendwas. Alles Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben. Und deswegen sagt uns dieses Glaubensbekenntnis, er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten auch. Bring dein Leben in Ordnung. Guck, dass du mit Gott in Ordnung bist. Und das ist echt nicht kompliziert. Wir haben das vorher gesungen und wir sagen das immer wieder von vorne hier. Wir beten immer mal wieder in diese Richtung. Gott ist derjenige, der uns die Schuld vergibt, der unser Konto rein, das Konto macht er nicht rein, das Konto bezahlt er, er bezahlt unsere Schulden, er wäscht uns rein. Und das tut er einfach dann, wenn wir ihn darum bitten. Und deswegen ist die Möglichkeit für uns eigentlich immer da, zu sagen, Herr, hier bin ich, mach mich rein. Bekenn dir meine Schuld und ich tausche meine Schuld gegen dein ewiges Leben. Was für ein Deal. Genau, zur Taufe werden wir nachher von der Marilu noch was hören. Wir werden demnächst Taufe haben. Wenn du sagst, du hast den Weg mit Jesus angefangen, bist aber noch nicht getauft, dann darfst du dich gerne bei uns melden und dann taufen wir dich gerne Ende Juli. Lass uns noch beten. Vater, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, was du in deinem Wort uns hast aufschreiben lassen. Ich danke dir, Herr, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir Söhne und Töchter sein dürfen, dass wir Erben sein dürfen. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du bereit warst, auf diese Welt zu kommen, die Herrlichkeit beim Vater zu verlassen, deine Göttlichkeit aufzugeben, Mensch zu werden und hier auf dieser Welt zu leiden, nicht nur körperlich, sondern auch zu leiden an der Ablehnung, die dir entgegengeschlagen ist, aber dann letztendlich doch am Kreuz auch zu sterben für unsere Schuld, für meine Schuld. Und ich möchte dir danken dafür, Herr, dass meine Schuld vergeben ist, weil du bezahlt hast. Und ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Ich möchte dir mein Herz öffnen. Möchte ich ganz bewusst einlassen in mein Leben. Und möchte dir sagen, Herr, du sollst nicht nur mein Heiland sein, meine Sünden vergeben, sondern du sollst der Herr in meinem Leben sein. Und ich danke dir, Vater, dass du das tust und dass du mich und diejenigen von uns, die das getan haben, zu deinen Kindern machst. Und dass wir vor diesem Wiederkommen Jesu keine Angst zu haben brauchen, sondern dass wir wissen dürfen, dann geht das Leben erst richtig los. Und dafür danke ich dir, Herr, in Jesu Namen. Amen.